www.gehirn.info.
Kaufsucht, wenn Shoppen zum Zwang wird. Ein Feature von Anna Korwis. Die Innenstadt von Hannover. Siglinde Zimmerfine schlendert durch die Fußgängerzone an Klamottenläden und Juweliergeschäften vorbei.
Hier sitzt Passage, da hinten kommt dann H&M.
Ab und an guckt die 56-Jährige rechts und links in ein Schaufenster, eher beiläufig. Noch vor wenigen Jahren lief sie hier nicht so entspannt entlang.
Das war wie Scheuklappen, wie so ein Pferd, was irgendwo mit Scheuklappen läuft. Auf ein Ziel hin, wie so ein Uhrwerk. Getickert, getickert, los, 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 los.
Wie eine Getriebene steuerte sie Geschäfte und Boutiquen an. Einziges Ziel, kaufen. Zunächst Designerkleider und teures Kinderspielzeug, später auch stapelweise Bücher und Lebensmittel aus der Delikatessenabteilung.
Das ist so wie so ein Magnet, der da irgendwo steht und zieht dich da rein. Das ist was, was dir gefällt. Und wenn es 500 oder 1000 Euro waren für ein Pullover oder was, es ging um diese Sache, muss ich haben, egal wie teuer. Das ist wirklich wie so Beute, meins, so eine Gier, die du da hast.
Fast 30 Jahre lang quälte Zimmerfine der Drang zu kaufen. Sie empfand das ganz klar als Sucht. Forscher hingegen jonglieren noch mit Begriffen wie pathologisches Kaufen oder compulsive buying, was die Uneinigkeit über das Krankheitsbild spiegelt. Der deutsche Psychiater Emil Kreplin, der es 1909 erstmals beschrieb, sprach von Oniomanie. Und bezeichnete damit
die krankhafte Kauflust, die den Kranken veranlasst, ohne jedes wirkliche Bedürfnis in großen Mengen einzukaufen. Hunderte von Halsbinden oder Handschuhen, Dutzende von Anzügen, Hüten, Überröcken, Schmucksachen, Spazierstöcken, Uhren.
Für Kreplin gehörte die krankhafte Kauflust zu den Neurosen. Davon ist die Forschung in den letzten 100 Jahren weitgehend abgekommen. Heute verorten sie manche Wissenschaftler bei den Zwangsstörungen, wie etwa krankhaftem Händewaschen. Dagegen spricht, dass Kaufen, anders als eine Zwangshandlung, zunächst Spaß macht, das Belohnungssystem aktiviert. Das internationale Klassifikationsschema psychischer Krankheiten wiederum ordnet pathologisches Kaufen bei den Störungen der Impulskontrolle ein. Aber eine solche Störung liegt auch bei jeder Suchterkrankung vor. Immer mehr Experten unterstützen daher das Konzept der Kaufsucht. Auch Chantal Mörsen, Psychologin an der Berliner Charité und Expertin für Verhaltenssüchte.
Grundlegend ist, dass es eben eine belohnende Verhaltensweise ist. Und am Ende ist es auch so, dass eben dieses Kaufen so eine Funktion bekommt, einer Strategie zur Stressverarbeitung und Gefühlsregulation. Da bin ich in meinem Leben so drauf fixiert, dass ich dann tatsächlich auch entzugsähnliche Symptome erlebe. Das heißt Unruhe, Schlaflosigkeit, ähnliches, was man auch beim Nikotinentzug beobachten kann.
Und die Betroffenen haben keine Kontrolle darüber, wie viel sie kaufen und brauchen immer höhere Dosen, um Befriedigung zu erlangen. All das entspricht auch den Kriterien, mit denen die Weltgesundheitsorganisation eine Sucht definiert. Einer Erhebung der Universitätsklinik Erlangen von 2009 zufolge sind 7% der Deutschen von Kaufsucht betroffen, quer durch alle Gesellschaftsschichten. Galt Kaufen lange Zeit als Frauenkrankheit, Studien bezifferten ihren Anteil auf bis zu 80%, scheint das mittlerweile widerlegt. Eine umfangreiche Untersuchung in Großbritannien 2006 fand keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Chantal Mörsen erklärt das damit,
dass die ersten Studien auch häufig nicht darauf geachtet haben, wie die Stichprobe rekrutiert wird. Also manchmal wurden eben auch einfach Befragungen in Kaufhäusern gemacht, Orten, an denen Frauen auch besonders gerne einkaufen gehen, Männer eher woanders einkaufen gehen. Also es gab dann nicht noch die Bauhausbefragung, sage ich jetzt mal. Und das lässt vermuten, dass eben dadurch der höhere Anteil Frauen zu erklären ist und bei der etwas sauberer, methodisch besser durchgeführten Studie in Großbritannien eben diese Unterschiede nicht festgestellt werden konnten.
Kaufsucht betrifft, wie andere Süchte auch, besonders impulsive Menschen mit einer hohen Risikobereitschaft. Oft Personen, die emotional vernachlässigt wurden. Beides, sagt Siglinde Zimmerfine, treffe auch auf sie zu. Die kleine Frau mit den schmalen Schultern erzählt ihre Geschichte in der Lobby eines Hotels. Aufrecht sitzt sie in ihrem Sessel, die Hände auf den Beinen zusammengefaltet. Manchmal kommen die Worte in einem Schwall, manchmal nur stockend. In ihrem Elternhaus in einem niedersächsischen Dorf fehlte es zwar materiell an nichts, aber Schwächen waren nicht erlaubt. Und Gefühle zu zeigen gehörte zu den Schwächen dazu. Richtig glücklich fühlt sie sich erst, als sie sich mit 17 mit ihrer Jugendliebe verlobt. heiratet, zu Hause auszieht, die erste Tochter geboren wird. Als sie erneut schwanger ist, zieht sie mit ihrer Familie wieder in das Haus der Eltern.
Diese tägliche Nähe hat mich auf eine Art und Weise kaputt gemacht und meinen Mann dann auch. Und da habe ich angefangen, irgendwie alles ein bisschen schöner zu kaufen.
Dann wird ihr Mann schwer krank, ein Gehirntumor mit 31 Jahren, er stirbt. In dieser Zeit, als ihr Leben zusammenbricht, artet das Kaufen aus.
Ich habe mich so alleine gefühlt, sage ich mal so. Und in unserer Familie ist dieses Jammern oder irgendwie diese Verlustängste, wer tot ist, ist tot, wer krank ist, ist krank. Das nimmt man so, wie es ist, ohne dass man darunter leidet. Also dieses Jammern ist bei mir ins Kaufen übergegangen. Und irgendwo dieses Papa-Ersatz war für mich dann immer, dass ich meinen Kindern schöne Sachen kaufte, Jeans kaufte, Olli kaufte.
Mit Geschenken buhlt sie um die Liebe ihrer Kinder, um die Anerkennung ihrer Mutter, will mit teurer Kleidung ihr eigenes Selbstwertgefühl heben und nach außen die heile Familie demonstrieren. Sie kauft zunehmend wahlloser ein, weit über ihr Sekretärinnengehalt hinaus. Neurobiologisch lässt sich das über die Funktionsweise des Belohnungszentrums und des sogenannten Glückshormons Dopamin erklären. Charité-Psychologin Mörsen:
Also unser Belohnungssystem reagiert immer dann, wenn wir einen Hinweis darauf bekommen, dass Belohnung erhaltbar ist, dann wird die Aktivität erhöht und ich strebe diese Belohnung dann an. Also ich sehe zum Beispiel einen tollen Lutscher, der sehr gut schmeckt, und dann wird Dopamin freigesetzt und ich bekomme eine Vorfreude und werde motiviert, diesen Lutscher zu nehmen und zu essen.
Bei Suchtpatienten vermutet man einen Mangel an Dopaminrezeptoren im Gehirn. Um den gleichen Grad an Belohnungsempfinden zu erreichen wie gesunde Menschen, benötigen sie viel mehr Anreize, also zum Beispiel exzessives Einkaufen. Auch von dem zweiten, als Glückshormon bezeichneten Neurotransmitter, Serotonin, haben Kaufsüchtige möglicherweise zu wenig. Das lässt zumindest die häufige Kopplung von Kaufsucht und Depressionen vermuten. Auch Sieglinde Zimmerfine ist depressiv und wird es immer mehr. Denn ihr schlechtes Gewissen wächst, finanziell geht es bergab und der Kick beim Kaufen hält immer kürzer an. Irgendwann zieht sie 3 bis 4 Mal täglich los.
Am Anfang ist es natürlich ein tolles Gefühl, ne? Es geht ein Rauschen durch den Körper, es ist was Tolles, da oben geht ein Feuerwerk ab. Toll, du hast das jetzt. Aber es wurde irgendwann, dass sich das verselbstständigt hat. Du kriegst Herzklopfen, im Kopf pochert das, wie vielleicht Alkoholiker zittern. Du bist eigentlich gar nicht du, du schwebst irgendwo da durch den Laden und in dem Moment siehst du was und haben.
Der Zeitgeist befördert das Haben-Wollen. Kaufen ist wohl gelitten. Dass kapitalistische Wirtschaftssysteme die Häufigkeit von Kaufsucht steigern, zeigen Erhebungen der Universität Hohenheim. 1991, kurz nach dem Mauerfall, waren demzufolge 5% der westdeutschen Erwachsenen stark kaufsuchtgefährdet, in Ostdeutschland hingegen nur 1%. 10 Jahre später hatten sich die Werte angeglichen. Gelegenheit macht Diebe. Bei Sieglinde Zimmerfine lagen nach einer Kaufattacke gerne mal Waren im Wert von 7.000 Euro im Kofferraum. Klar habe ihr der Verstand gesagt, hör auf, erzählt sie. Bei jedem Kauf hätten Engel und Teufel in ihr gerungen. Genau dieses Ringen haben Neurowissenschaftler der Universität Bonn untersucht. Grundlage dafür war die Arbeit von Brian Knudsen aus Stanford, der 2007 erstmals beschrieben hatte, was im Gehirn bei einem Kaufprozess passiert, erklärt Neuroökonom Bernd Weber, der an der Bonner Studie mitgewirkt hat.
Ja, der hat Probanden ein Produkt gezeigt, anschließend dann einen Preis dazu gezeigt und dann sie gefragt, ob sie das Produkt zu diesem Preis kaufen würden. Und was man dort fand, war, dass sobald das Produkt gezeigt wird, ein bestimmter Bereich des Gehirns, das sogenannte ventrale Striatum, in seiner Aktivitätshöhe quasi die Präferenz für das Produkt signalisiert. Also je höher die Aktivität in diesem Bereich ist, desto lieber möchte ich dieses Produkt haben. Auf der anderen Seite gibt es einen Bereich, der Inselregion heißt, der in seinen vorderen Bereichen mit der Preishöhe korrelierte. Das heißt, je höher der Preis war, desto stärker war diese Region aktiv und verringert sozusagen die Kaufbereitschaft.
Das Signal aus dem Striatum, also die Stärke des Habenwollens und die Stärke des Schmerzes, den der Preis in der Inselregion auslöst, werden im Vorderhirn integriert. Dort wird dann die Kaufentscheidung gefällt. Bernd Weber und seine Kollegen haben in ihrer 2010 veröffentlichten Studie untersucht, ob die Gehirnareale bei pathologischen und gesunden Käufern unterschiedlich aktiviert werden. Dazu legten sie insgesamt 49 Probanden aus beiden Gruppen in den Kernspintomographen, zeigten ihnen per Videobrille Produkte und ließen sie Kaufentscheidungen treffen. Sehr reale Kaufentscheidungen, denn die Probanden bekamen zuvor Geld zugeteilt. Das Ergebnis?
Also die pathologisch Kaufenden zeigten ein höheres Signal in diesem ventralen Striatum auf die Produkte, was uns quasi signalisiert, dass sie eine stärkere Lust hatten, diese Produkte zu kaufen zumindest. In der zweiten Phase, in der Preisphase, fanden wir ein verringertes Signal in dem insulären Bereich, was uns so etwas signalisiert, wie dass sie einen geringeren Zahlungsschmerz sozusagen haben, ja, dass es ihnen weniger ausmacht, also das Geld auszugeben. Und diese beiden Effekte zusammen sorgen wahrscheinlich dafür, dass Kaufsüchtige mehr Produkte kaufen. Im Durchschnitt haben sie auch viel mehr Produkte gekauft als Nicht-Kaufsüchtigen.
Stellt sich die Frage, ob diese unterschiedlichen neuronalen Reaktionen im Rahmen der Sucht entstehen oder ob es für sie eine Veranlagung gibt. Eine Studie des amerikanischen Neurobiologen Camillo Padua-Schioppa aus dem Jahr 2006 legt die Vermutung nahe, dass bei Kaufsüchtigen der orbitofrontale Kortex gestört ist. Der befindet sich im Vorderhirn innerhalb des präfrontalen Kortex, wo planvolle Entscheidungen getroffen werden. Er hat die Aufgabe, übermäßige Impulse aus dem Belohnungszentrum zu hemmen. Bei Suchterkrankten lässt diese Funktion nach, sie folgen ihren Impulsen. Auch Siglinde Zimmerfine, obwohl sie nach jedem Kauf jäh in ein Loch aus Scham und Panik fällt.
Ich bin rausgegangen. Was hast du da wieder gemacht? Wie erklärst du das jetzt wieder? Wo versteckst du das?
Sie stopft die Sachen in Truhen, Ecken, Schubladen, versteckt sie im Keller, überall. Trotzdem bekommt ihre Familie mit, dass etwas nicht stimmt.
Irgendwann war es dann so, dass meine Kinder gesagt haben, Mama, bitte kauf nichts mehr. Ich will nichts mehr haben. Das war bei mir oben schon wieder. Dann musst du noch was Besseres tun. Die brauchen noch irgendwas, dass es ihnen gut geht. Ich habe immer alles versucht, eine heile Welt zu haben. Mit allen Mitteln, die ich irgendwo hatte. Und die Mittel waren halt einkaufen.
Sie sucht Hilfe, macht mehrfach eine Reha. Ihre beiden Töchter gibt sie weitgehend in die Obhut ihrer Eltern. Doch in der Therapie fühlt sie sich nicht verstanden. Damals, in den 80ern, sind Kaufsüchtige noch wenig bekannt. Auch heute gibt es kaum spezielle Hilfsangebote für sie. Dr. Bernhard Palmowski ist Facharzt für Innere Medizin und Psychotherapeut. In seiner Berliner Praxis melden sich immer wieder Patienten, die sich selbst als kaufsüchtig bezeichnen. Dahinter stecken oft ganz verschiedene Konflikte.
Wenn 10 Patienten kommen, haben 3 möglicherweise einen eskalierten Ehekonflikt, 3 andere haben einen familiären Ablösungskonflikt, 2 haben vielleicht anhaltende Minderwertigkeitsgefühle, die bekämpft werden durch immer wieder neues Kaufen. Und bei den restlichen 2 könnte es so sein, dass das der Aufrechterhaltung einer bestimmten Beziehung mit Eltern, Partner und so weiter dient.
Oft begegnen ihm Co-Erkrankungen wie Zwangsneurosen, Angstzustände oder Depressionen. Manche Patienten hatten auch schon eine andere Suchterkrankung wie Alkoholismus. All das muss in einer Psychotherapie berücksichtigt werden.
Zunächst mal ist die wichtigste Hilfe die Klärung der Lebenssituation, der Arbeitssituation, der Beziehungssituation und der Lebensgeschichte und des Kontextes, in dem diese Praktiken von demjenigen vollzogen werden. Was wird gekauft? Warum wird es gekauft? Wer ist der Geschädigte? Das ist die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt darüber reden kann.
Siglinde Zimmerfine findet keine Hilfe für bzw. gegen ihre Sucht. Stattdessen dreht sich die Abwärtsspirale immer schneller. Von der Familie sieht sie sich zunehmend abgelehnt und die Scham drückt ihr Selbstwertgefühl, Grund für noch mehr Käufe. Sie macht Schulden und bringt Kleider, die sie zur Anprobe nach Hause mitbekommt, einfach nicht mehr zurück. Sie wird kriminell. Bei ersten Prozessen kommt sie mit Bußgeld und Bewährungsstrafen davon. Nach 10 Jahren fliegt ihr Lügenkarussell, wie sie es selbst nennt, aber endgültig auf.
11. Mai 1994, es klingelt. Ich denke, meine jüngste Tochter kommt. Es standen 2 Polizisten vor der Tür, mit denen bin ich zur Schule gegangen. Die haben gesagt, du, wir haben Unterbringungsbefehl, wir müssen dich jetzt festnehmen, weil so viele Betrügereien aufeinander gefolgt sind, Ja, wir nehmen dich jetzt mit.
Sie wird zunächst zu 3 Jahren verurteilt, in die forensische Psychiatrie eingewiesen. 1 Jahr lang lebt sie vollstationär dort, dann darf sie die Klinik halbtags zum Arbeiten verlassen. Aber Zimmerfine bekommt die Sucht nicht in den Griff, weswegen ihr Aufenthalt immer wieder verlängert wird. Insgesamt ist sie 8 Jahre in der Psychiatrie. Als sie entlassen wird, kauft sie trotzdem noch. Ihre Verhaltensmuster kann sie nicht durchbrechen. Moderne Verhaltenstherapien bei Kaufsucht setzen dabei an 2 Punkten an, erklärt Charité-Expertin Chantal Mörsen. Erstens,
viele merken eigentlich erst ihr Suchtverlangen, wenn sie schon direkt drin sind. Also sie merken eben diesen Impuls, der Drang ist schon da. Sie haben sich vielleicht schon in die Nähe des Einkaufszentrums begeben und jetzt stehen sie vor dieser Tür und das Gehirn sagt, geh doch rein, kauf doch. Und wichtig ist, dass ich eben auch erstmal wieder die Fähigkeit erlangen muss, mich selbst zu beobachten, um möglichst früh, also schon bevor ich an dieser Tür bin, zu erfahren, aha, jetzt passiert schon was in mir.
In einem zweiten Schritt üben die Patienten, dem Impuls nicht zu folgen, sondern den Kaufdruck so lange wie möglich auszuhalten. Denn wenn man durchhält, hört der einfach auf.
Die meisten haben eben diese Vorstellung, dass dieses Verlangen, was da entsteht, dass das sich eigentlich ins Unendliche steigert und dass man irgendwann nervlich zusammenbricht und dem einfach nichts mehr entgegensetzen kann. Und ein wichtiger Erkenntnis für viele in der Therapie ist, dass nach einer gewissen Zeit, also nach, sag ich mal, vielleicht bei dem einen 2 Stunden, bei dem anderen 4 Stunden, aber bei jedem, das irgendwann aufhört. Also irgendwann ist alles leer gefeuert im Gehirn, sind die Vesikel und die Neurotransmitter leer und dann hört es einfach auf.
Ebenfalls wichtig ist es, Ersatzhandlungen zum Kaufen zu entwickeln. Damit hat ein Forscherteam an der Universitätsklinik Erlangen gute Erfolge erzielt. Im Rahmen einer 2008 veröffentlichten Studie absolvierten 60 Patienten eine 3-monatige ambulante Therapie, die stark darauf setzte, Hobbys wie zum Beispiel Sport anstelle des Kaufens zu setzen und das Gehirn entsprechend umzuprogrammieren. Das Ergebnis: Die Hälfte der Patienten war 1/2 Jahr nach Abschluss der Therapie nicht wieder rückfällig geworden. Sieglinde Zimmerfine ist einen ähnlichen, aber doch anderen Weg gegangen. Nach ihrer Entlassung im Jahr 2002 baute sie eine heute bundesweit bekannte Selbsthilfegruppe Kaufsüchtiger auf, die sich wöchentlich in Hannover trifft.
Das erste Mal, wo ich jemanden gehört habe, dass das so ist, dass die das auch hat und später noch ein Mann dazu kam und auch eine Frau, das hat ja langsam angefangen, dass das war wie Weihnachten und Ostern zusammen, wo dieses, nein, du bist nicht bekloppt. Ich habe das erste Mal mit jemandem sprechen können, der das halt auch hat.
Das Sprechen mit Gleichgesinnten hilft ihr, das Engagement für die Gruppe gibt ihr Selbstbewusstsein. Sie hat sich ihre eigene Therapie aufgebaut. Ohne die Gruppe, sagt sie, hätte sie es nicht geschafft. Geschafft, trockene Kaufsüchtige zu werden. Seit 2 Jahren hatte sie keinen Rückfall mehr. Nach 1 Jahr völliger Abstinenz geht Sieglinde Zimmerfine jetzt auch mal wieder in Hannover bummeln. Sie könne ihr Kaufverhalten regulieren.
Ich gucke auch gerne. Aber ich weiß, es geht eben manches nicht mehr. Und will ich dann auch nicht mehr. Also ich brauche das heute nicht mehr, irgendwas umzuhaben und zu sagen so, wenn du das oben hast, dann bist du wer. Aber es ist, dieses Modische ist nicht weg.
Der karierte Hosenanzug, den sie heute trägt, habe nur 60 Euro gekostet. Es müsse nicht mehr teuer sein. Sie bleibt bei einer Buchhandlung stehen. In einem Kartenständer davor wählt sie 4 Grußkarten aus.
Und hier diese Karten, kann ich mal sagen, habe ich irgendwann angefangen zu nehmen. Für die Gruppe, für Geburtstage. Also es ist immer irgendein Spruch drauf, wo ich denke, so, das passt jetzt zu dem.
Manchmal bringt sie den Mitgliedern ihrer Selbsthilfegruppe so eine kleine Aufmunterung mit.
4,30 bitte.
Sie will ihnen zeigen, dass sie wichtig sind. Sie selbst kämpft nach wie vor mit den Folgen ihrer Kaufsucht, versucht das Verhältnis zu ihren Töchtern zu reparieren, Vertrauen zurückzugewinnen und die rund 170.000 Euro Schulden abzubezahlen, die sich im Laufe der Jahre angehäuft haben. Wie die Sucht werden die sie aber wohl bis an ihr Lebensende begleiten.